Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Sonntag in den regulären Sommerferien hier in Hessen. Am vergangenen Mittwoch hatten wir darum auch unseren letzten Abend in der Sommerbibelschule zum zunächst eigenartig klingenden Titel »Rassist als Christ?« Fragezeichen. Das spürte man schon beim Lesen oder auch Aussprechen. Hier passt etwas nicht zusammen. Diese beiden Worte reimen sich nur auf dem Papier, aber nicht in der Realität. Und viel wichtiger noch, es gibt weder wissenschaftliche noch biblische Beweise für verschiedene Rassen unter den Menschen. Es gibt nur eine Rasse, und das ist der Mensch, nämlich der Homo sapiens, der weise Mensch. Aber ob er immer so weise ist, das sei dahingestellt. Wissenschaftlich, so habe ich es mir angeeignet, unterscheiden wir nur in Populationen, beziehungsweise können natürlich Menschen nach ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Kultur einordnen. Aber, und das besagt ja die Rassentheorie, die sogenannte, man kann nie von diesen äußeren Merkmalen wie eben Hautfarbe, Sprache oder Kultur, Rückschlüsse schließen auf die Intelligenz oder das Leistungsvermögen einer Menschengruppe. Das, was uns beeinflusst, sind ganz andere Dinge, wie zum Beispiel der soziale Status oder Zugang zu Bildung. Und diese Dinge können Weiße wie Schwarze, Indigos wie Aborigines, Muslime und Christen gleichermaßen betreffen und beeinflussen. Auch in der Bibel, so habe ich es schon gesagt, finden wir keine Belege, die es rechtfertigen würden, die einen zu bevorzugen und die anderen zu benachteiligen. Gott schuf den Menschen und er schuf ihn zu seinem Ebenbild. Das gilt für alle. Und das Schöne ist, durch Jesu Tod am Kreuz und seine Erlösungstat gilt weder Jude noch Grieche etwas. Also keine Nationalität, nicht einmal ob wir Männer oder Frauen sind, sondern es gilt nur, wer wir sind in Jesus. Und in Jesus sind wir eins und gehören zu demselben Volk, zum Volk Gottes, zu seiner Familie, zu dem auserwählten Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Jetzt haben wir am Mittwoch in dem Austausch nach dem Referat aber auch gemerkt, wie tief rassistische oder diskriminierende Gedanken doch in uns verwurzelt sind. Wir haben gemerkt, dass niemand von uns davor gefeit ist, sich nicht über sein Gegenüber zu erheben oder es auf den ersten Blick, also nur nach dem Äußeren zu beurteilen. Und selbst wenn wir wissen und glauben, so steht es ja auch in der Bibel, dass Gott das Herz anschaut, wir Menschen können das nicht. Wir können nicht in die Herzen schauen. Gott kann uns Dinge offenbaren, die im Verborgenen sind, aber der Mensch sieht einfach tatsächlich das, was vor Augen ist. Wir sind Augentierchen, wie man so schön sagt. Wir nehmen die Welt und alles, was uns begegnet, über das Auge wahr. Und um diese Welt einigermaßen zu beherrschen, die ja zugegebenermaßen sehr herausfordernd und vielfältig ist, ordnen wir ein. Und zwar ziemlich schnell, in sympathisch und unsympathisch, in intelligent und dumm, in nützlich und unnützlich, in erwünscht und unerwünscht. Und diese Art und Weise einzuordnen geschieht fast automatisch. Dagegen können wir uns gar nicht wehren. Und müssen wir uns eigentlich auch nicht, denn sie erleichtert uns das Leben in einer herausfordernden Welt. Oliver Müller hat es in der Moderation schon angesprochen, wir haben so eine Art Schubladensystem im Kopf. Und je nachdem, was wir erleben, was wir hören, was wir fühlen, entscheiden wir, in welche Schubladen wir Menschen, aber auch Situationen generell einordnen, einsortieren. Und das ist eigentlich auch gut so. Das können und das müssen wir nicht abstellen. Das zu verlangen, wäre absurd. Und darum geht es mir heute auch nicht. Aber ich möchte euch und Sie heute auffordern und herausfordern, das zu tun, was wir tun können, was wirklich in unserer Kraft liegt und von dem ich glaube und überzeugt bin, dass es auch dem Willen Gottes für unser Leben als seine Kinder entspricht. Dazu habe ich heute drei Fragen mitgebracht, für euch, natürlich auch für mich, die ich mit einer biblischen Geschichte verbinden will. Eine Geschichte aus der Apostelgeschichte 9, aber zunächst zu der ersten Frage. Gehorchst du Gott oder gehorchst du deinen Gefühlen? Diese Frage ist eine sehr wichtige Frage, die jeder von uns für sich klären sollte. Und zwar nicht ein für alle Mal, sondern immer wieder neu. Es kann nämlich durchaus sein, dass Gott auch mal durch deine Gefühle zu dir spricht, aber das wäre ein anderes Thema und eine andere Predigt wert. Ich selbst habe diese Frage zum ersten Mal aus Gottes Mund gehört, als ich 20 Jahre alt war. Viele von euch wissen das, ich war ein Jahr auf Island gewesen als Au-pair, das ist der französische Begriff für Kindermädchen, und hatte den Ruf verspürt, Theologie zu studieren. Ich ging nach diesem einen Jahr zurück nach Leipzig und begann dort mein Studium und fuhr circa ein Jahr später nochmal in den Urlaub nach Island für 2 Wochen. Und dort kam dann während dieses Urlaubs enorm stark Gottes Stimme zu mir, dass ich mein Studium dort absolvieren soll. Ich bin ehrlich, ich war nicht begeistert. Island ist ein sehr schönes Land, aber Island war in diesem einen Jahr, das ich dort war, auch sehr herausfordernd für mich, aus verschiedenen Gründen. Der lange dunkle Winter, die schwere Sprache und auch einige leidvolle Erfahrungen im Umgang mit Isländern beeinflussten meine Gefühle. Es müssen nämlich gar nicht immer nur die Schwarzen sein oder die Muslime, mit denen wir uns schwer tun. Es reicht schon, wenn wir ins europäische Ausland fahren. Und ich haderte mit Gott, mit dieser Stimme, die zu mir sprach. Und ich habe natürlich meine Gründe dargelegt, warum das eine irrsinnige Idee ist, auf Island Theologie zu studieren. Und da hörte ich ziemlich klar und eindeutig Gottes bzw. Jesu Stimme, die zu mir sprach: Willst du auf deine Gefühle hören, ihnen gehorchen oder mir? Kinder hassen es, wenn ihre Eltern Sätze sagen, auf die sie keine Antwort mehr haben. Da hat dann eben Mutter oder Vater das letzte Wort, dann fällt einem selbst nichts mehr ein, außer eigentlich die Tatsache, dass Mutter oder Vater recht haben. Und in dem Augenblick war das so, da konnte ich irgendwie nichts mehr drauf erwidern, auf diese Frage. Gott hatte das letzte Wort. Und so ging es mir, ich ging zurück nach Leipzig, ich bewarb mich als Austauschstudentin für Island und obwohl die Bewerbungsfrist schon lange um war, bekam ich den Platz. Naja, und wie die Geschichte weitergegangen ist, das wisst ihr auch. In der Bibel gibt es mehrere Geschichten, wo es Menschen ähnlich ging wie mir. Menschen, die mit ihrer Berufung gehadert haben. Menschen, die dann aber von Gottes Wort und Auftrag so geflasht und betroffen oder auch getroffen waren, dass sie gar nicht anders konnten, als zu gehorchen. Eine solche Geschichte haben wir zum Beispiel auch am letzten Sonntag gehört, auch aus der Apostelgeschichte. Heute möchte ich euch von Hananias erzählen. Nicht der Hananias, der mit Sapphira verheiratet war und die gemeinsam Gott bzw. die Gemeinde belogen haben, sondern Hananias, der ein Nachfolger Jesu war. Und jetzt lese ich uns vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9 in der Lutherübersetzung. Ich lese mal ab Vers 10. Diejenigen unter euch, die bibelkundig sind, werden wissen, dass vorher die Bekehrung des Saulus geschieht auf dem Weg nach Damaskus. Und dann heißt es ab Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit dem Namen Hananias, also mit deinem Namen, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier in Damaskus hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Ich kann den Hananias so gut verstehen. Das Kapitel beginnt mit folgendem Satz, den lese ich uns auch noch vor. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, und damit sind die Christen gemeint, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Und zu diesem Menschen, von dem er das weiß, von dem er weiß, welche Macht und Vollmacht er hat, schickt ihn nun Gott und sagt, leg ihm die Hände auf und sage ihm, dass er mein auserwähltes Werkzeug ist. Stellt euch vor, wir übertragen das mal hier auf Obertshausen. Es gibt jemanden, der immer schlecht über unsere Gemeinde redet, der ihr androht, etwas Böses zu tun. Stellt euch vor, hier oder in der Umgebung wohnt jemand, der der Anführer von einer Gruppe ist, die Christen verfolgt. Stell dir vor, Gott schickt dich genau zu dieser Person, damit du für sie betest, damit du sie segnest und beauftragst, für Gott tätig zu werden. Ich bin mir sicher, wir würden fast alle sagen, das kann nicht Gottes Stimme sein. Ich laufe doch nicht ins offene Messer, das käme ja einem Selbstmord gleich. Und ich glaube, viele Menschen hier in unserem Land haben genau diese Angst in sich vor den Gewaltverbrechern, die zu uns kommen mit den Flüchtlingsströmen, vor den bösen Absichten dieser fremden Menschen, deren Kultur wir nicht kennen, deren Sprache wir nicht kennen, deren Hintergründe wir nicht kennen. Hananias hat auch Angst und er gibt dieser Angst Ausdruck und sagt, aber Herr, weißt du nicht, wer der ist? Weißt du nicht, dass du mich zu dem schickst, der das Recht hat, mich festzunehmen und ins Gefängnis zu werfen? Vielleicht fragt sich Hananias auch, warum wählt Gott gerade den aus? Hat er das verdient? Ich glaube, solche Gedanken und auch Gefühle sind absolut nachvollziehbar. Und vielleicht hat die eine oder der andere unter uns das auch schon mal erlebt. Hananias hat auch sein Schubladensystem und ordnet ein in gefährlich und ungefährlich, in Feind oder Freund, in willkommen und unwillkommen. Und dieser Saulus, der gehörte ganz klar in die Kategorie gefährlich, Feind, unwillkommen. Und Gott sagt, geh hin und lege ihm die Hände auf und segne ihn, damit er wieder sehen kann. Willst du auf deine Gefühle und deine Erfahrungen und dein Wissen hören und allein diesem gehorchen? Oder bist du bereit und fähig, Gottes Stimme zu hören und ihr zu gehorchen? Und da komme ich zur zweiten Frage, die jeder sich stellen sollte. Bist du immer wieder bereit, deine Schubladen zu öffnen und den Inhalt neu zu sortieren oder auch auszumisten? Wisst ihr, es geht mir überhaupt nicht darum, die Menschen zu verurteilen, die wirklich Rassisten sind. Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass diese Menschen aus einer tiefen Angst heraus handeln. Aus einer Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten, vor dem, was ihre eigene heile, vielleicht auch kleine Welt stört und vielleicht auch zerstört. Diese Ängste sind absolut nachvollziehbar. Ich verstehe auch die Ängste derer, die Deutschland oder Europa vor weiteren Flüchtlingsströmen schützen wollen, die Angst haben, sich im eigenen Land nicht mehr heimisch zu fühlen, weil sie nur noch andere Sprachen um sich herum hören. Ich verstehe diese Ängste. Und ich wünsche mir von der Politik in unserem Land, dass diese Ängste ernst genommen werden und dass diesen Menschen zugehört wird. Aber wenn Paulus schreibt, und das ist übrigens derselbe Mann, für den Hananias gebetet hat, sein griechischer Name war ja Paulus und er nennt sich dann später bei seinem griechischen Namen, er schreibt an Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, den Geist der Angst, sondern den Geist der Kraft oder auch des Mutes, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn Gott uns diesen Geist gibt als seine Kinder und wir alle glauben, dass wir Gottes Kinder sind durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist, dann kann ich doch nicht anfangen, auszusortieren, vor wem ich Angst habe und vor wem nicht, welche Ängste mich bestimmen dürfen und welche nicht. Das Erschreckende bei meiner Vorbereitung für den Vortrag Rassismus und Christsein war ein Satz, dessen Inhalt ich mir aber auch schon denken konnte. Da hieß es, es gibt eine Äquivalenz, also eine Gemeinsamkeit oder Übertragbarkeit zwischen religiösem Fanatismus und Rassismus. Das heißt, gläubige Menschen stehen in der Gefahr, so fanatisch zu werden, dass sie religiöse Gründe finden, die Diskriminierung und Herabsetzung von bestimmten Menschengruppen rechtfertigt, ohne dass es dafür echte Autorität gibt, sondern allein angetrieben von der Macht der Angst oder Selbstüberschätzung. Wer mag, kann sich den Vortrag von Mittwoch auch nochmal anhören, da habe ich ein paar dieser Beispiele gebracht. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt alle eure Ängste verlieren. Es gibt ja durchaus Ängste, die uns helfen und die uns schützen. Ich sage auch nicht, dass du ab heute alle Menschen lieben musst und alles Fremde dir lieb sein soll. Das geht nicht, das ist unrealistisch und das ist auch Unsinn. Das ist auch nicht der Auftrag. Aber der Auftrag lautet, bist du bereit, dich immer wieder selbst zu reflektieren in deiner Beziehung mit Gott, in deinem Gespräch mit Gott, bei deiner täglichen Bibellese? Bist du bereit, deine Schubladen zu öffnen und den Inhalt neu zu sortieren oder auch auszumisten? Das, was du in deinem Haus tust und wo du dafür sorgst, dass immer mal Klamotten weggegeben werden oder ein Schrank ausgemistet wird, weggeworfen wird und ein neuer gekauft wird, dasselbe darfst du durchaus auch in deinem geistlichen Leben tun. Bist du bereit, wenn du auf einen fremden Menschen triffst, vor dem du vielleicht auch Angst hast im ersten Moment, dann aber auf Gott zu hören, was er dir sagt? Es gibt Menschen, vor denen wir uns schützen müssen, ist gar keine Frage. Aber bist du in Kontakt mit deinem Ohr, bist du nah mit deinem Ohr an Gottes Herzen? Ich befürchte, dass wir ganz oft am Willen Gottes vorbeileben, weil wir nicht so nah mit unserem Ohr am Herzen Gottes sind. Und allein darum geht's. Es kann auch sein, dass Gott dir in dem Augenblick sagt, nimm dich in Acht, mach einen Bogen um diese Person. Und das muss kein Ausländer sein, das kann auch dein Nachbar sein. Es geht darum, dass du nah mit Gott, mit Jesus verbunden bist und dich wirklich vom Heiligen Geist lenken und leiten lässt. Jesus hat gesagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Bist du so ein Schaf, in Anführungsstrichen, das Jesu Stimme hört und kennt und ihr folgt? Bist du bereit, Gottes Stimme zu hören und dich frei zu machen von deinen Ängsten, auch Gott zu bitten, dich von diesen Ängsten zu befreien oder von deinen Erfahrungen, die zu bestimmten Urteilen und manchmal eben auch Vorurteilen oder Pauschalisierungen führen? Hananias ist auch nicht zu allen Fremden in seiner Stadt gegangen und hat für sie gebetet. Aber er war so eng und andauernd im Gespräch mit Gott, dass er in seiner Gebetszeit diese Stimme Gottes hörte und ihr folgte, trotz seiner Ängste und inneren Widersprüche. Und das wünsche ich mir, dass wir trotz aller Ängste und Erfahrungen und Schubladensysteme, die wir Menschen haben mögen und die uns durchaus auch helfen, unser Leben zu ordnen, dass wir trotzdem immer wieder jeden Tag neu uns auf Gottes Stimme einlassen und bereit sind, Urteile, die wir gefällt haben, zu überdenken und dem Menschen, der mir gerade begegnet, denn das ist dein Nächster. Das Internet und so, das verführt uns ja dazu, unsere Gedanken weit weg zu lenken und den Leuten in aller Welt helfen zu wollen. Fang bei dir zu Hause an, in deiner Nachbarschaft, hier in Obertshausen. Der Mensch, dem du begegnest, der deine Hilfe braucht, egal ob Einheimischer oder Ausländer, das ist dein Nächster. Bist du bereit, diesen Menschen so zu lieben, wie Christus dich liebt? Und um ehrlich zu sein, ich glaube, auch Saulus selbst war angetrieben von Angst, als er die Christen verfolgte. Er war wütend. Wie steht es hier? Er schnaubte noch mit Drohen. Es gibt ein schönes, die Konfirmanden sind heute nicht da, aber ihr habt ja auch alle WhatsApp. Es gibt ein schönes Emoji, wo aus der Nase die Wutwolke kommt. So ungefähr stellen wir uns Saulus vor. Der war echt wütend. Der war angetrieben von Zorn auf die Christen. Und er hatte aber auch Angst um die Macht und Stärke, die das Christentum anzunehmen schien. Der hat sich bedroht gefühlt von den Christen in seiner Religion als Jude. Er ist auch mit Pharisäern groß geworden, ausgebildet worden. Für Saulus wurde das Christentum zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die Juden. Und das wollte er verhindern. indem er die Christen und Christus selbst verfolgte, stärkte er sein eigenes Daseinsrecht, sein eigenes Existenzrecht als Jude. Und das ist, so haben wir es am Mittwoch gehört, der eigentliche Grund für Rassismustheorien. Der Wissenschaftler Magnus Hirschfeld schrieb in seinem Buch von 1938, also als die NS schon an der Macht waren, dass Rassismus immer als eine Art Sicherheitsventil diene gegen ein Katastrophengefühl, also eine absolut große Panik. Und es scheint für die Wiederherstellung der Selbstachtung zu sorgen, zumal sich Rassismus oft gegen einen leicht erreichbaren und wenig gefährlichen Feind im eigenen Land richtet und nicht etwa gegen einen achtenswerten Feind jenseits der nationalen Grenzen. Dies schrieb er in Bezug auf den wachsenden Antisemitismus im NS-Deutschland. Und oft genug geht es bei der Diskriminierung von Menschengruppen, aus denen ja nicht selten Kriege hervorgehen, um subjektive Ansichten, die oftmals ein Deckmantel sind für selbstsüchtige wirtschaftliche Ziele. Und daher meine letzte und dritte Frage: Bist du bereit, deine eigene Motivation, deinen eigenen Antrieb für das, was dir wichtig ist, von Gott hinterfragen und immer wieder läutern, also reinigen zu lassen? Saulus hatte nicht viel Möglichkeit zu reflektieren. Das Erlebnis, das er auf dem Weg nach Damaskus hatte, war so einschneidend, dass er nicht nur sein Augenlicht verlor, sondern dass seine ganze Außensicht in Frage gestellt und sein Blick für 3 Tage nach innen gerichtet wurde. Er wurde ja blind. Sein ganzes Weltbild war im Wanken, und das ist hart für einen Menschen. Aber Gott gibt Saulus oder gab Saulus die Chance, in diesen 3 Tagen, in denen er nach außen hin blind war und fastete, eine tiefere und vor allen Dingen eine innere Sicht, eine geistliche Sicht auf die Dinge zu bekommen. Saulus erhielt die Gelegenheit, seine Motivation zur Christenverfolgung zu hinterfragen und von Gott läutern bzw. reinigen zu lassen. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, wovon ich angetrieben bin, was meine Motivation ist. Es ist ein Unterschied, ob du für Gottes Sache kämpfst und dich für ihn engagierst, weil du von ihm berufen und beauftragt bist. Das ist gut, das ist richtig. Das gibt dir Kraft in Zeiten, wo es richtig schwer wird. Aber es ist nicht richtig, wenn du dich engagierst, weil du deine eigene Identität rechtfertigen willst. Wir sind nicht unterwegs in dieser Welt, um Gott zu rechtfertigen. Das hat Gott gar nicht nötig. Und wir sind auch nicht als Christen in dieser Welt unterwegs, um unsere eigene Identität zu rechtfertigen. Wer sich von Gott geliebt weiß, der muss seine Identität nicht rechtfertigen, weil der Frieden hat. Und aus diesem Frieden heraus bist du Salz und Licht. Du musst dafür nicht kämpfen, du musst niemandem was beweisen. Du bist Salz und Licht, wenn du von Jesus erlöst bist und der Heilige Geist in dir lebt. Lebe einfach in dieser Liebe, in diesem Frieden, und dann bist du Zeugnis. Und dann wirst du ins Gespräch kommen mit anderen Menschen. Du sollst dich dieser Identität nicht schämen, aber du sollst andere Menschen nicht klein machen oder dich über sie erheben, nur um deine Identität dabei zu stärken. Bist du bereit, deine Motivation immer wieder von Gott hinterfragen zu lassen und zu fragen: Bin ich noch in deiner Spur? Bin ich noch in deinem Willen? Du bist die du bist in Christus, und du musst dich nicht dafür rechtfertigen. Du bist der du bist in Christus, und du hast es nicht nötig, andere abzuwerten, um dich selbst aufzuwerten. Wenn dem so ist, und es kann wirklich sein, dass du in deiner Selbstreflexion das merkst, dass es dir eigentlich an Selbstwertgefühl fehlt, dann bitte geh damit zu Gott und bitte ihn, diese Lücke, dieses Loch in deinem geistigen Fundament zu kitten, zu füllen. Wer zu rassistischen und diskriminierenden Gedanken neigt, wer in sich Ängste spürt gegenüber dem Fremden und scheinbar Unkontrollierbaren, wer Angst hat, selbst unterzugehen und vergessen zu werden, der bringe als allererstes sein eigenes Selbstwertgefühl in Ordnung. Wenn du nämlich Gottes Liebe für dich angenommen hast, wenn du in deinem Selbstwert und deiner Würde wiederhergestellt bist, dann hast du es nicht mehr nötig, andere Menschen nur aufgrund äußerer Merkmale zu diskriminieren oder geringer zu achten. Dann bist du frei von deinen Ängsten und falschen Antrieben. Und in diese Freiheit hat Christus uns alle berufen. Und mit dieser Wahrheit möchte er dich heute reinwaschen. Und mit dieser Liebe möchte er dein Herz ausfüllen. Das ist eine Liebe, die groß genug ist, um über den eigenen Schatten zu springen. Das ist eine Liebe, die stark genug ist, die eigenen Ängste zu überwinden. Und das ist eine Liebe, die mutig genug ist, dem zu begegnen, der mir zunächst fremd und unsympathisch ist. Gott erbarme sich über uns alle und sei uns gnädig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken oder fühlen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Amen.